Info 3 Mittag.
Italien bezahlt Rekordzinsen für frische Kredite. In der Zwischenzeit stellt Mario Monti die neue Regierung zusammen. Was die Mordserie durch Neonazis auslöst. In Deutschland denkt man wieder über ein Verbot der rechtsextremen NPD nach. Schon wieder ein toter Delfin im Freizeitpark Conniland. Die Behörden schließen eine Vergiftung nicht aus. Das Wetter, der zähe Hochnebel über dem Mittelland, löst sich kaum auf. Ab rund 1000 Metern scheint die Sonne. Info 3, am Mikrofon sind Daniel Hof und Georg auf der Mauer. Er hat die Nachrichten.
In Italien hat der designierte Regierungschef Mario Monti Beratungen aufgenommen mit dem Ziel, eine neue Regierung zu bilden. Beobachter erwarten, dass der parteilose Wirtschaftsprofessor ein eher kleines Kabinett mit wenigen Ministern zur Wahl vorschlagen wird. Der italienische Staat hat heute neue Anleihen platziert. Für die Papiere mit einer Laufzeit von 5 Jahren muss die Staatskasse jedoch ein Rekordzinsniveau von 6,29% bezahlen. Zuvor eröffnete die Börse in Mailand mit einem vorübergehenden Kurssprung. Dies am ersten Handelstag nach dem Rücktritt des bisherigen Regierungschefs Silvio Berlusconi. Die Schweizer Behörden klären gegenwärtig ab, ob in Deutschland mehrere Menschen mit einer Pistole aus der Schweiz getötet wurden. Es geht um eine mutmaßliche Mordserie von Rechtsextremen an mindestens 10 Personen in Deutschland. Nachdem die deutschen Behörden die Tatwaffe sichergestellt haben, werde nun die Seriennummer überprüft, sagte eine Sprecherin des Bundesamtes für Polizei. Von dem Typ der entsprechenden Pistole gebe es nur 24 Stück, berichtete die Zeitung Tagesanzeiger. Sie seien alle in den Kanton Solothurn geliefert worden. Die Mordserie hat in Deutschland die Diskussion darüber ausgelöst, ob die rechtsextreme NPD verboten werden soll. Im Freizeitpark Conniland in Lipperswil ist erneut ein Delfin gestorben. Das Tier verschied am Sonntagnachmittag. Eine Vergiftung könne nicht ausgeschlossen werden, teilt die Polizei mit. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eröffnet. Mitarbeiter des Freizeitparks hatten bemerkt, dass sich der Gesundheitszustand des Delfins plötzlich stark verschlechterte. Sie riefen einen Tierarzt. Dieser konnte den Tod des Delfins aber nicht mehr verhindern. Bereits am letzten Dienstag war im Conniland ein Delfin gestorben, was zu heftigen Protesten von Tierschützern führte. Die Luftwaffe der Schweizer Armee trainiert ab heute Montag Nachtflüge im norwegischen Ørland. 27 Piloten und weitere Armeeangehörige reisen für diese Nachtflugtrainings mit 7 FA-18 Kampfjets nach Norwegen, wie das Verteidigungsdepartement VBS mitteilte. Mit den Flügen in Norwegen sollen unter anderem Einsätze unter schwierigen Bedingungen geübt und der Umgang mit Nachtsichtgeräten verbessert werden. Der Trainingseinsatz in Norwegen erfolgt laut VBS, um die Bevölkerung in der Schweiz vor übermäßigem Lärm zu schützen. In Budri im Kanton Neuenburg ist ein 23-jähriger Mann durch einen Schuss aus einer Armeepistole getötet worden. Es handelt sich wahrscheinlich um einen Unfall, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Gemäß ersten Ermittlungen der Polizei hatten 2 Männer und eine Frau mit einer Luftdruckwaffe hantiert. Danach nahm einer der Männer seine Armeepistole und Munition hervor und machte mehrere Ladebewegungen. Später nahm die Frau die Armeewaffe, drückte ab und traf einen Mann in die Brust. Offenbar hatte sie angenommen, es handelte sich ebenfalls um eine Luftdruckwaffe. Auf dem Zürcher Lindenhof verharren rund 80 Kapitalismuskritiker in ihrem Zeltlager, obwohl ein Ultimatum der Stadt um Mitternacht abgelaufen ist. Bis dann hätten die Aktivisten den Platz verlassen müssen. Aus taktischen Gründen will die Zürcher Polizei nicht sagen, wann sie den Lindenhof räumt. Die Abo-Session in Basel hat einen neuen Besucherrekord verzeichnet. Laut der Festivalleitung sind für die 14 Konzertabende 20.000 Tickets verkauft worden. Die Konzerte seien zu 99% ausgelastet gewesen. Die Abo-Session ging gestern Sonntag zu Ende. Es waren Künstler wie Paul Anka, Laura Pausini oder Stefan Eicher aufgetreten. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 5.658 Punkten plus 0,2%. Der Euro wird zu 1.2361 gehandelt, der Dollar zu 90,25 Rappen.
Info 3 Mittag. Die Themen.
Italien, Tag 2 nach Berlusconi. Unser Korrespondent schreibt ein Tagebuch. Deutschland die Spuren nach den Neonazimorden immer mehr in die Kritik geraten die deutschen Nachrichtendienste. Und Vernichtungslager Auschwitz. So bringen Schweizer Lehrer ihren Schülern bei, was die Nazis mit Millionen von Juden machten. Gleich.
Die Wetterprognose bis morgen Abend über dem Mittelland meist zäher Hochnebel mit Obergrenze um 900, morgen um 1100 Meter. Sonst sonnig. Im Nebel 6, sonst 9 bis 14 Grad. Die RS3-Verkehrsinformation von 12.06 Uhr. Es liegen zurzeit keine Meldungen über größere Störungen vor.
Info 3 Mittag.
Seit gestern Abend ist es klar, Mario Monti ist der Mann, der in Italien eine neue Regierung zusammenstellen soll. Monti, der ehemalige EU-Kommissar, scheint den Finanzmärkten einigermaßen vertrauenswürdig. Die Märkte haben sich stabilisiert. Unklar ist einzig, warum Monti den Regierungsauftrag nur mit Vorbehalten angenommen hat. Italien-Korrespondent Massimo Agostinis.
Mario Monti, Regierungschef ins B, ist an der Arbeit. Zum Entsetzen vieler Beobachter hat er den Auftrag zur Regierungsbildung nur mit Vorbehalten angenommen. Ein Gastkommentator bei der RAI meinte, es rieche nach Verbranntem, wie es in Italien heißt. Er hoffe, er täusche sich. Monti dreht abermals Runden beiden Parteien, um sicher zu sein, dass er deren Unterstützung hat und vor allem, dass sie ihm breiteren Spielraum lassen. Silvio Berlusconi, der zwar als Regierungschef zurückgetreten ist, als faktischer Parteichef des Popolo della Libertà, aber weiter seine Hände im Spiel hat, vor allem er soll Monti enge Grenzen gesetzt haben. Bloß gerade die Forderungen der EU soll Monti umsetzen dürfen, dann soll er gehen, findet Berlusconi. Die großen Zeitungen sind vorsichtig optimistisch, dass es Monti schafft, eine Regierung zusammenzubekommen. Gleichzeitig sind sie auch in Sorge, weil Politik in Italien unberechenbar ist, in Krisenzeiten erst recht. Deshalb haben viele die mahnenden Worte von gestern Abend von Staatspräsident Giorgio Napolitano abgedruckt. Napolitano, der 86-jährige Staatschef, Ex-Kommunist, klug, umsichtig, ein Fels in der Brandung. Die Italiener lieben ihn, ob links oder rechts stehend. Das ist selten hier. Napolitano ruft die Parteien zum x-ten Mal auf, ihre Partikularinteressen hinter jene des Landes zu stellen und zusammenzustehen. Italien ist ein Land der Symbolik. Mario Monti hat gestern mit seiner Frau Elsa demonstrativ an einer Sonntagspredigt teilgenommen. Oltre Tevere, dort wo der Vatikan ist, hat man das wohlwollend zur Kenntnis genommen. Monti muss die Rechnung nicht nur mit Berlusconi und Heckenschützen im linken Lager machen, er muss auch die katholische Kirche mit berücksichtigen. In einem Kommentar lehnt die bischöfliche Tageszeitung Avvenire Umberto Veronesi als möglichen Gesundheitsminister ab. Veronesi ist einer, der für die Biomedizin ist. Das gefällt den Purpurträgern und Bischöfen gar nicht. Optimisten glauben, Monti könnte schon morgen sein Kabinett vorstellen. Die Retroscenisti, also jene Kaste von Journalisten, die den ganzen Tag herumtelefoniert, um auch die letzten Zuckungen der Politik festzuhalten, sie präsentieren heute ihre Listen mit den Namen der Minister. Bekannterweise gibt es wenig Übereinstimmungen, sodass wohl doch alles ganz anders kommt, als sie meinen, obwohl sie sonst erstaunlich gut informiert sind. Bei seinen schwierigen Verhandlungen helfen Monti die internationalen Märkte offenbar nicht. Die Mailänder Börse ist auch heute unter Druck und auch die Zinsen für italienische Schuldpapiere steigen wieder leicht. Die Finanzmärkte wollen konkrete Reformen sehen und eine klare Regierung. Exakt das, was Staatspräsident Giorgio Napolitano seit Tagen fordert.
Info 3 Mittag.
Mindestens 10 Morde, mindestens 10 Banküberfälle. Massiv sind die Verbrechen, die dem deutschen Neonazi-Trio zur Last gelegt werden, das vor einigen Tagen aufgeflogen ist. Zwei der Neonazis sind bekanntlich tot, haben sich in ihrem Wohnmobil umgebracht. Der Polizei gestellt hat sich eine 36-jährige Frau. Wie konnte dieses Trio über 10 Jahre lang aus dem Untergrund heraus seine Verbrechen begehen? Immer mehr in die Kritik gerät da der deutsche Verfassungsschutz. Frage an Deutschland-Korrespondent Kaspar Selk, ist diese Kritik am Verfassungsschutz berechtigt?
Ich glaube, wirklich beurteilen kann man das erst, wenn man den ganzen Fall kennt. Und ich glaube, man kennt noch lange nicht den ganzen Fall. Aber grundsätzlich sieht man große Fragezeichen. Wie ist es möglich, dass drei gesuchte Schwerverbrecher mit politischem Hintergrund 13 Jahre lang unentdeckt bleiben? Das wird beantwortet werden müssen. Speziell weil hinzukommt, dass die drei Täter 1998 schon observiert worden waren, bevor sie abtauchten. Sie waren mit Haftbefehlen ausgeschrieben. Einer war schon verurteilt, aber noch nicht im Gefängnis. Dazu hinzu kommt noch, dass der Leiter der Neonazi-Gruppe, aus der die stammten, der sogenannte thüringische Heimatschutz, mit den Verfassungsschutzbehörden zusammengearbeitet hat. Und letzter Punkt, bei den Beweismitteln, die man jetzt gefunden hat in ihrer Wohnung, hat man festgestellt, dass die Papiere hatten, welche nur Leute haben, die mit dem Verfassungsschutz zusammenarbeiten. Also es ist eine ganze Reihe von Fragen hier offen, die beantwortet werden müssen. Aber es sieht schon nicht nach guter Arbeit des Verfassungsschutzes aus.
Die Geschichte wirft in Deutschland große Wellen. Politiker aller Parteien äußern sich dazu, geben ihr Urteil ab. Wie sind diese Äußerungen einzuordnen?
Es ist so, dass die Linken und die Grünen darauf verweisen, dass es früher schon immer wieder Fälle gegeben habe, jetzt wieder dieser, die darauf schließen lassen, dass man auf der linken und auf der islamistischen Seite sehr, sehr genau jede mögliche Gruppierung observiert, dass man auf der rechten aber mehr oder weniger blind oder mindestens schlecht sehend sei. Hier werde nicht mit gleichen Ellen gemessen sozusagen. Das ist das eine. Ich glaube, da muss man wirklich abwarten, was in diesem Fall noch alles ans Tageslicht kommt, bevor man da ein abschließendes Urteil fällen kann. Alle anderen sagen einfach, es ist mindestens sehr eigenartig, dass der Verfassungsschutz diese ganze Gruppe so lange nicht entdeckt hat und verlangen einfach Aufklärung und zwar schnell.
Im Raum steht die zentrale Frage, hat dieses Neonazi-Trio allein gehandelt oder gibt es noch andere aktive Zellen? Was weiß man dazu, Kaspar Selk?
Man weiß eben dazu noch nichts und das ist in der Tat die entscheidende Frage. Wenn das drei Leute waren, die sich in irgendeine Richtung verrannt haben, die völlig fanatisch geworden sind, die irgendwo wahrscheinlich auch krankhafte Züge dann gezeigt haben, dann ist das das eine, wenn die isoliert gehandelt haben. Wenn sie hingegen die ganze Zeit vernetzt gehandelt haben, wenn im Hintergrund Neonazi-Organisationen Bescheid gewusst oder sogar mitgesteuert haben, dann hat man natürlich ein Riesenproblem, dann hat man ein großes neues Terrorproblem. Das ist die entscheidende Frage, an der wird jetzt gearbeitet und ich bin überzeugt, man wird da ziemlich bald mehr erfahren.
Informationen von Deutschland-Korrespondent Kaspar Selk waren das.
Info 3 Mittag.
Neonazis, Nazis, Nationalsozialismus. Der Blick in die Geschichtsbücher zeigt eines der dunkelsten Kapitel der Menschheitsgeschichte, die systematische Judenvernichtung im Zweiten Weltkrieg. Darüber muss man immer wieder reden, auch in der Schule. Aber wie erklärt man heutigen Schülern das Grauen des Holocaust? Diese Frage stellten sich letzte Woche 90 Schweizer Lehrerinnen und Lehrer. Sie besuchten die Gedenkstätte des Konzentrationslagers Auschwitz, zusammen mit Vertretern der jüdischen Gemeinschaft und mit zwei Holocaust-Überlebenden. Inlandredaktor Raphael von Matt war dabei.
Die Schweizer Lehrer stehen im alten Wachturm des ehemaligen Konzentrationslagers Auschwitz. Sie schauen auf die Baracken, wo früher die KZ-Häftlinge untergebracht waren. Mitten unter den Lehrern steht Eduard Kornfeld. Der 82-Jährige hat Auschwitz überlebt. 1944 brachten ihn die Nazis mit der Eisenbahn ins Vernichtungslager.
Da müssen wir in die Reihe stehen, marschieren. Mein Onkel geht neben mir, mussten alles lassen im Waggon, alles. Nachher gehen wir, dann komme ich, ein hoher SS-Offizier, auf voller SS, ringsherum. Und der macht mein Onkel so, rechts, mir links. Und damals war links, also für mich, ich bin links gegangen, das war das Leben. Die sind rechts in die Gaskammer, das war es.
So sah Kornfeld als 15-Jähriger seinen Onkel in den Tod gehen. Er selber überlebte das Todeslager. Eduard Kornfeld erzählt vom Schrecken, der kaum in Worte zu fassen ist. Es ist still im Raum. Die Lehrer hören gebannt zu.
Es geht sehr tief. Und wenn man das sieht hier, man kommt aus der behüteten Schweiz und dann landet man hier und man ist ein paar Stunden später inmitten ein. Es ist unbegreiflich, es ist riesengroß und ja, es geht sehr tief.
Andreas von Esch, Oberstufenlehrer in Schwyz, ist erschüttert, weil es eine Sache ist, von der Judenvernichtung zu lesen, aber eine andere Sache, den Ort des Grauens selber zu sehen. Die Schilderungen von Eduard Kornfeld und die Eindrücke vom Lager machen die Lehrer nachdenklich. Auf dem Kiesweg machen sich die Lehrer Gedanken, wie sie diese Erlebnisse ihren Schülern vermitteln können. Die Lehrer schießen viele Fotos. Diese wollen sie in der Schule zeigen. Und sie wolle ihren Schülern viel erzählen, sagt Paola Giovanoli, Berufsschullehrerin in Chur.
Ich habe mir viele Notizen gemacht, halt auch von den Geschichten, die Sie nicht im Geschichtsbuch nachlesen können, wo so diese ganz eindrückenden Dinge, die uns Herr Kornfeld erzählt hat, eben dass jetzt ist das hier grün, Wiese, und er sagt, das war nicht so, kein einziger Halm, der wäre sofort gegessen werden. Dann ist man sich wirklich bewusst, wie hungrig die Leute da waren.
Weiter geht der Weg durchs Laub dorthin, wo die Ruinen der Gaskammern stehen. Der Schrecken ist hier besonders greifbar. Eduard Kornfeld erklärt, was in den Monaten im Lager sein wichtigster Gedanke war.
Schauen Sie, ich wollte leben. Ich wollte nicht mit 14 Jahren oder 15 sterben.
Eduard Kornfeld ist jetzt mit 82 Jahren zum ersten Mal nach seiner Befreiung noch einmal nach Auschwitz zurückgekehrt, weil er gegen das Vergessen ankämpfen will.
Ich habe mich verpflichtet gefühlt, das weiterzugeben, was passiert ist, in der Hoffnung, dass nicht so wieder was passiert.
Diese Hoffnung teilen auch die Schweizer Lehrer. Andreas von Esch wünscht sich von seinen Schülern:
Auch wenn sie nur ein wenig von dem verstehen, was hier abgelaufen ist, und vielleicht auch kritischer dann beginnt zu denken und auch nicht alles mitmachen und vielleicht die einen oder anderen Sachen auch hinterfragen, dann wäre das schon eigentlich viel erreicht.
Sagt Andreas von Esch, Oberstufenlehrer in Schweiz, im Beitrag von Raphael von Matt. Info 3, das Nachrichtenmagazin auf DRS3, DRS4 News und DRS Virus. Unsere Adresse im Netz drs.ch. Mein Name, Daniel Hofer.